Ja, die Frage wäre, wann kommt euer Glaube ins Trudeln? Das Interessante ist ja in der deutschen Sprache, dass allein so eine kleine Vorsilbe alles verändert. Aus Glaube wird Unglaube, aus Glück wird Unglück. Und die Frage eben, wenn der Unglaube an seine Grenzen kommt oder wenn der Glaube an seine Grenzen kommt. Grenzerfahrungen unseres Lebens, darum soll es gehen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das mich persönlich sehr begeistert. Raphael hat es gemalt, der italienische Künstler. Und es ist eine Zusammenstellung von zwei biblischen Geschichten, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen. Er hat bis zu seinem Tod an diesem Bild gemalt und über Jahrhunderte hinweg galt es als das schönste Bild auf der ganzen Welt. Das Bild zeigt in der unteren Hälfte den Vater mit dem fallsüchtigen Sohn, die Jünger, die ganz vergeblich ihm helfen wollen, aber eben nicht können, und in der oberen Hälfte die Verklärung Jesu. Also zwei so ganz, ganz unterschiedliche Bibelstellen. Mir ist das mal aufgefallen, wie das vielleicht hätte sein können, als wir mit unseren Freunden zum Hochblauen fahren wollten und unten war totaler Nebel. Und wir hatten noch überlegt, ob wir nicht umdrehen, weil es keinen Wert hat, weil alles wirklich eine dunkle Nebelsuppe war. Und dann plötzlich sind wir durch die Nebelwand durchgebrochen und oben war strahlender Sonnenschein. Oben war so eben, gell, die Täler sind zugedeckt und oben ist alles klar. So ähnlich stelle ich mir das vor, was in der Bibel so beschrieben ist, und 6 Tage danach nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und den Johannes mit und führt sie auf einen hohen Berg, sie allein. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt. Und seine Kleider wurden glänzend, ganz weiß, wie kein Färber auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Da ergreift Petrus das Wort und sagt Jesus: Rabbi, es ist schön, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren in Furcht gefangen. Da kam eine Wolke und warf ihre Schatten auf sie, und aus der Wolke kam eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sah niemand mehr außer sich, außer Jesus. Während sie vom Berg hinunterstiegen, und dann kommt die nächste Geschichte. Wo sich das Ganze genau abgespielt hat, wissen wir hundertprozentig gar nicht. Man nimmt an, den Berg Tabor, das wäre auch eine sehr geschichtsträchtige Stelle, also so ein Ort, auf dem der Gott Baal gefeiert worden ist, wenn dort diese besondere Gottesbegegnung mit Yahweh stattfindet. Es ist auf jeden Fall ein Highlight im Glauben dieser 3 Jünger. Etwas, was sie nie mehr in ihrem Leben vergessen haben. Etwas, worauf sie immer wieder drauf zu sprechen kamen. Der Johannes in seinem Prolog: Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Vaters voller Gnade und Wahrheit. Jesus verwandelt sich vor ihren Augen urplötzlich. Nichts ist da gemacht worden. Und plötzlich ist alles klar, glasklar. Scheinbar auch, wer diese beiden Personen sind, die da plötzlich erscheinen. Ich habe mir überlegt beim Vorbereiten, ja, gab es vielleicht eine Vorstellungsrunde, wo Jesus gesagt hat, also Petrus und Elia oder sowas, oder wie die das überhaupt geblickt haben, wer ist Mose, der große Führer des alttestamentlichen Gottesvolkes, der Mann, der für das Gesetz steht. Elia, der Rückrufer zu Gott hin, der alles getan hat, dass das Volk wieder zurückfindet zu Gott. Einer, der in der großen Prophetengilde ist. Also die Vertreter des alten Bundes, Gesetz und Propheten reden mit Jesus über seinen Ausgang, den es nehmen soll in Jerusalem. Wie das gehen soll, wenn er ans Kreuz muss und was das für eine Bedeutung hat. Und es ist kein Zufall, dass diese biblische Geschichte zwischen den beiden Leidensankündigungen Jesu steht. Zwischen der ersten und zweiten Ankündigung seines Sterbens. Die drei Jünger werden Zeugen eines göttlichen Gipfeltreffens. Und letztendlich ist ja jeder Gottesdienst so ein Gipfeltreffen. Gott hat zugesagt, ich bin da. Ja, das Große ist ja, wenn wir Gottesdienst feiern, dann feiern wir nicht nur den Auferstandenen, sondern wir feiern immer mit dem Auferstandenen, weil er da ist. Das gibt jedem Gottesdienst das Eigentliche, das Große, was wir uns gar nicht nehmen können. Himmlisches Gipfeltreffen, und das ist einfach nur gut. Und der Petrus, der bringt es dann wieder auf den Punkt und sagt, Herr, also ich würde dir eine Hütte bauen für Mose und Elia, auch eine, wir liegen irgendwie davor, das macht alles nichts aus. Lass uns das festhalten, diese Höhenblicke, diese besonderen Ereignisse, das, wo alles glasklar ist, wo es keine Fragen mehr gibt, wo alles durchsichtig scheint. Aber dann ist alles ganz schnell vorbei. Eine Wolke verhüllt die Wirklichkeit Gottes und sie sind nur noch mit Jesus zusammen. Und dann gibt es diese Stimme noch, dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Das ist ja das Interessante, dass der Glaube an Jesus Christus ein Hörglaube ist. Wir hätten das so gern oft, den Sehglauben, ja, dass man es vor Augen hat. Aber das Übliche, das Normale, das, was oft auch so belastend ist, das ist der Hörglaube. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das ist unsere Situation. Wir sehen Jesus nicht, aber wir dürfen ihn hören. Wir dürfen seine Stimme hören. Und aus diesem Gipfeltreffen, was wir gerade eben erlebt haben, geht's jetzt hinunter in die Niederungen des Alltags. In das, was das Leben normalerweise ausmacht. Gipfeltreffen auf dem Berg der Verklärung, das ist sowas von Gegensatz zu den ungeklärten Verhältnissen, in die sie jetzt runtergehen. Die Glaubensgewissheit auf dem Berg, die ist so himmelweit entfernt von der Glaubensnot unten im Tal. Der Kontrast zu der Gotteserfahrung auf dem Berg oben ist fast nicht zu verkraften mit den Abgründen des Bösen, mit denen sie dann konfrontiert werden. Wie gesagt, Raphael, dieser Künstler, hat es in diesem Bild zusammengepackt, weil das zusammengehört. Und wir stehen in der Gefahr, das auseinanderzureißen. Also wenn ihr in Rom seid, dann könnt ihr im Vatikanischen Museum dieses tolle Jahrhundertgemälde angucken und ihr könnt eine Karte kaufen. Im Souvenirshop, aber auf dieser Karte ist nur der obere Teil drauf. Die himmlische Szene. Und interessanterweise hat der Epilepsieforscher Lennox in seinem Standardwerk, das er geschrieben hat, dieses Bild auch aufgenommen. Aber bei ihm ist nur die untere Hälfte dran. Und das Herausfordernde ist für mich, dass wir das zusammenhalten, weil es von der Bibel her zusammengehört. Und dass wir es auch gedanklich nicht auseinander tun. Jesus, der Herr, ist der Herr der jeder Lage. Ganz oben, wo alles klar ist, wo man alles fassen kann, aber auch ganz unten, wo scheinbar gar nichts mehr klar ist, wo nur noch Verzagtheit und Verzweiflung da ist. Jesus ist der Herr. Und das macht mich so froh, wenn ich Nachrichten gucke, Jesus ist der Herr auch über den Unsicherheiten unserer verrückt gewordenen Welt. Er ist der Herr drüber und er regiert. Egal wie turbulent es ist, auch in deinem Leben, es gilt. er ist der Herr. Und dieser Herr geht mit seinen Leuten mit. Er geht mit seinen Leuten zu Höhenerlebnissen und die lieben wir. Da würden wir am liebsten immer so ein Parkschild machen, oder? Für immer. Aber Jesus geht mit seinen Leuten dann auch wieder hinunter in die Schwierigkeit des Lebens. Von der Gottesbegegnung auf dem Berg in die Gotteserfahrung unten im Tal. Und das ist der Ausgangspunkt für diese großartige zweite Geschichte. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist nur angezeigt, so ein ganz kleines bisschen strichhaft. Da wird ein Junge geboren in ihrer jüdischen Familie und jetzt scheint das Glück perfekt. Der Stammhalter ist da und das Kind ist quietschend vor Freude und scheinbar alles klar, aber dann gibt es Zeiten, wo da krampft sich dieses Kind. Das hat Anfälle und es ist nicht zu greifen, was es ist. Am Anfang hofft man, das wird sich rauswachsen, wie wir das so sagen. Aber dann macht er seine ersten Schritte und das funktioniert alles. Aber dann zwischendrin krampft er wieder, das Kind fällt nieder und kann sich nicht mehr bewegen. Und dann wächst er heran. Und dann nehmen diese Anfälle zu. Und manchmal wird er wie von einer bösen Macht in das Feuer gerissen und ins Wasser gerissen. Und er hört dann nichts mehr. Er kann nichts mehr sagen. Und mit der Zeit spricht das rum. Und am Anfang ist da so viel an Mitleid noch da. Aber dann wird es plötzlich brenzlig, als einer davon spricht. Ich glaube, da ist Besessenheit da. Da will keiner mehr mit was zu tun haben. Weil das ist gefährlich. Und dann gibt es den Hoffnungsfunken. Der Vater des Jungen, der hört davon, dass dieser Jesus so ganz anders ist. Dass er sich um das Kaputte kümmert, dass er Blinde sehen macht, Lahme gehen, dass er Aussätzige rein macht, dass er ein Wort hat für die Herzen der Verzagten. Und dann macht er sich auf den Weg mit seinem Sohn. Auf volles Risiko, weil sie sich wieder in die Öffentlichkeit wagen müssen. Und als er ankommt, da wo Jesus sein soll, da ist Jesus nicht da. Jesus ist mit den drei Jüngern oben auf dem Berg. Aber die anderen sind ja da. Und sie wollen sich dieses Kindes annehmen. Sie haben das gerade noch erlebt, dass Jesus sie losgeschickt hat und dass sie auf seinen Namen hin sogar Besessene freimachen konnten. Sie hatten das gerade noch erlebt und deswegen denken sie, das kriegen wir hin. Und dann heißt in diesem Bibeltext, und das ist ja vielleicht eines dieser ganz üblen Geschichten, das, was so bewegt, sie konnten es nicht. Ja, wie oft ist das unsere Situation? Sie konnten es nicht. Da ist so viel guter Wille da. So viel Wollen. Und sie konnten es nicht. Und dann gehen die Wogen hoch. Da sind Schriftgelehrten dabei gewesen und die sagen, das haben wir von Anfang an gewusst. So theologische Dilettanten, die sollten ihre Finger davon lassen. Das ist nichts für die. Und die Wogen gehen richtig hoch, wenn er diesen Bibeltext liest. Da ist ganz viel Bewegung drin. Und dann kommt Jesus. Und plötzlich ändert sich die Situation. Der Vater schreit ihm seine Not entgegen. Und ich finde den Bericht wirklich berührend, bewegend und so herausfordernd. Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er hat einen stummen Geist und er ihn packt, reißt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Jesus ist entsetzt. Entsetzt nicht über den Befund, sondern entsetzt über den Unglauben der Menschen. Und dann spitzt sich die Lage regelrecht zu. Jesus lässt den Jungen zu sich bringen. Und als der böse Geist Jesus sieht, dann geht die Post aber ab. Alle Symptome zusammengenommen, was dieser Vater so wohl noch gar nie erlebt hat mit seinem Sohn, das spielt sich jetzt ab. Und der Vater weiß nichts mehr als zu schreien: Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Interessant. Jesus bringt das Ganze gar nicht durcheinander, sondern er bringt es auf den Punkt. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und verzweifelt fällt es aus diesem Vater raus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Verstehe, dass sein Problem war nicht, dass er nicht glauben will. Er will glauben. Mit allem will er glauben. Aber er kann nicht mehr. Der Tank ist leer. Da ist nichts mehr vorhanden. Da ist nur noch Verzagtheit, da ist nur noch Verzweiflung. Und das Große für mich ist, dass wenn jemand so zu Jesus kommt, dass er hört. Das ist für mich vielleicht das Bewegendste an diesem ganzen Bibeltext. Dass einer, der schon im Vorfeld sagt, nein, mit dem Glauben ist nicht weit her, aber dass er erlebt, wie Jesus hilft. Das Große, Jesus hört den Notschrei aus der Tiefe, er achtet auf den Zweifelnden und er gebietet der dunklen Macht, das Kind zu verlassen. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Dieser Junge wird nochmal von Krampf gefasst. Der stumme Geist schreit durch ihn und wirft ihn nieder. Und das Kind liegt da wie tot. Und alle nehmen an, das war jetzt das Ende. Und vielleicht ist es die schönste Szene in dieser ganzen Geschichte. Dass es heißt, und Jesus ergreift seine Hand und hilft ihm auf. Ja, und das kennen wir. Das kennen wir von dem sinkenden Petrus, der nur noch schreien kann. Und Jesus greift zugleich zu. Und das kennen wir von der Tochter des Jairus. Und Jesus greift zu. Gott sei Dank ist das das Bild für unseren Gott. Die Hand, die zugreift. Im Ertrinken festhält. Und ihn nicht loslässt. Der Fürst des Lebens schenkt neues Leben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist also dieser verzagte Hilfeschrei, der ist gar nicht geeignet für so ein frommes Poesiealbum, sondern das ist ja was für die tiefen Stunden unseres Lebens. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das wird nun zur großen Aussage dieses Textes. Auch wenn die Glaubensnot mit Händen zu greifen ist, dürfen wir so zu Jesus kommen. Mich begeistert es, wenn man sich so das bewusst macht, was Glaube eigentlich bedeutet. Ich glaube, das lässt sich gut bekennen im Glaubensbekenntnis. Und ganz ehrlich, ich tue das von Herzen gern. Ich tue das so von Herzen gern, mit einer großen Gemeinde zusammen das Glaubensbekenntnis bekennen. Also das Bekennen, was stimmt, was viele gar nicht glauben und was ich mir manches gar nicht vorstellen kann. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und ich glaube an den eingeborenen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria. Und versteht ihr, all diese Aussagen, die so viel Gewicht haben, es ist so schön, das mit anderen zusammen bezeugen zu können. Aber in den Notsituationen, wo die anderen nicht dabei sind, wo die Anfechtung hochkommt, da ist es immer wieder neu ein Wagnis. Und deswegen hilft es mir, ich habe es euch da so mitgebracht, diese unterschiedlichen Bedeutungen mir bewusst zu machen. Im Hebräischen Aman, da kommt unser Wort Amen her. Da ist es also die Bestätigung. Glauben heißt etwas festmachen, etwas festmachen. Ihr habt vorher gesungen oder wir haben es miteinander gesungen, von dem Ankergrund, den wir haben, etwas festmachen können auf festen Grund. Im Griechischen meint es eigentlich die Treue, das sich anvertrauen. Er ist treu und weil er treu ist, kann ich mich ihm anvertrauen. Im Lateinischen ist, finde ich, bildhaft gesehen das schönste Bild. Credere, da kommt unser Credo her, also das Bekenntnis überhaupt. Und das leitet sich her von cordare. Cordare, das Herz geben. Glauben heißt das Herz geben. Das Herz ihm hinhalten. Herz steht in der Bibel immer für alles rundum. Unser ganzes Sein, unser Denken, unser Reden, unser ganzes Sein, das Herz geben, ihm hinhalten. Und im Deutschen kommt es ursprünglich von geloben oder geloben, also von liebhaben. Ich finde das so gewaltig, wenn wir das so für uns in Anspruch nehmen. Also Jesus, ich glaube an dich. Also versteht ihr das, was dieser Mann sagt? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube an dich. Ich mache mein Leben bei dir fest. Ich vertraue dir und ich verlasse mich auf deine Treue. Ich schenke dir mein Herz mit allem drum und dran und ich will dich einfach lieb haben. Ich glaube, tolles Bekenntnis. Was meint ihr, zumal kurze Bibelkunde, wie oft steht das in der Bibel? Ich glaube. So Pi Daumen. Gut, also jetzt haben wir so eine ganze Bandbreite von 53 bis 1000. Also interessanterweise steht dreimal in der Bibel. Also wenn Sie so suchen, unter ich glaube, dreimal. Dreimal an ganz markanten Stellen, wo es immer wirklich darum geht, das nochmal zu wagen. Und diese markante Stelle, die will doch uns herauslocken, dass wir es auch sagen. Auch mit allen Fragen, ich glaube. Ich glaube auch in allem Zerrissensein meines Lebens. Ich glaube, ja, dass ich mit diesem bisschen Glaube erhörlich beten kann. Das Wichtige ist, dass wir mit unseren Zweifeln zu Jesus kommen. Das ist ja die große Herausforderung. Gell? Manchmal ist es so, dass Leute ihre Zweifel dauernd vor sich hertragen. Mit der Zeit hast du den Eindruck, das ist fast wie so eine Auszeichnung, dass sie ihre Zweifel vor sich hertragen. Aber das hilft niemand. Zweifel vor sich hertragen hilft niemand. Es geht darum, dass wir unsere Zweifel zu Jesus tragen, wenn wir sie loswerden wollen. Also mir gefällt die Überlegung, im Zweifel brauche ich Jesus. Im Zweifel brauche ich Jesus. Darauf kommt es an. Zweifel brauche ich Jesus. Er bringt durch. Wo mein Glaube an die Grenzen kommt, brauche ich Jesus. Er ist der große Unglaubenshelfer für kleine Glaubenslichter wie mich. Und das macht mich so froh. Er ist der große Glaubenshelfer für kleine Glaubenslichter wie mich. Deswegen muss ich an meinen Zweifeln nicht verzagen und an meinem Versagen nicht verzweifeln. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Ich muss an meinen Zweifeln nicht verzagen und an meinem Versagen nicht verzweifeln, weil es Jesus gibt, weil ich zu ihm darf, der Herr ist über allem. Wir brauchen keinen großen Glauben. So hat es Hudson Taylor, dieser China-Missionar, mal ausgedrückt. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Und ich glaube, das macht diese Geschichte deutlich. Das ist, wir brauchen keinen großen Glauben. Das hätten wir oft gern, um uns selber so ein bisschen auf die Schultern klopfen zu können. Wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Und was mich absolut begeistert an diesem Text, drücke ich jetzt in so einen ganz, ganz alten Liedervers aus. 1736 ist er schon gedichtet worden. Aber ich finde, der hat so in sich, Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Brich dem gewappneten Starken ins Haus, sprenge des Feindes befestigte Schlösser, führ die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Gott sei Dank. Amen.